Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Freitag, den 13. Mai. Am Mikrofon für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Das bringt ja eh nichts. Warum gibt es in Freiburg keinen Pflege am Bodenprotest mehr? Lausitz, ziviler Ungehorsam gegen Braunkohle. Trend zum hyperpräventiven Polizeirecht. Revival der Alkoholverbote in Baden-Württemberg. Rechter Antifeminismus, das Privileg der Mutter-Vater-Kind-Familie sichern. Härtere Zeiten erfordern härtere Maßnahmen. Freitag der 13. Aktion gegen Fertigmacher Toys R Us, McKinsey und die Malteser. Und zu guter Letzt ein Blick wieder nach Freiburg. Erst Eigentumswohnung bauen und mit dem Gewinn dann in Mietwohnung investieren? Am Donnerstag, den 12. Mai, war Internationaler Pflegetag. Am Samstag ist der zweite Samstag in diesem Monat. Letztes Jahr gab es jeden zweiten Samstag im Monat in Freiburg den Pflege am Bodenprotest. Ein Flashmob für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung im Pflegebereich. Diesen Pflege am Bodenprotest gibt es nun nicht mehr. Wir sprachen mit Beate Brozio, einer der ehemaligen OrganisatorInnen des Pflege am Bodenprotests. Sie ist vor den schlechten Bedingungen in deutschen Kliniken geflohen und wohnt und arbeitet nun in Basel. Warum gibt es keinen Pflege am Bodenprotest in Freiburg mehr?
Also für mich war es einfach die Frustrationsgrenze erreicht. Also ich habe gesehen, dass ich hier von Basel aus regelmäßig nach Freiburg fahre, um die Kollegen zu unterstützen und was zu verändern. Und letztendlich saßen wir da mit ein paar Handeln, die immer die gleichen, so 5 bis 10 Leute. Und ich habe einfach gesagt, nee, es geht nicht mehr, wenn die Pflege in Deutschland noch so gut aufgestellt ist, dass sie weiter so arbeiten wollen, warum soll ich mir hier, die einen guten Job hat, die Spaß an der Arbeit wieder hat, warum soll ich mir da irgendwie Gedanken drüber machen? Und ich denke, Carsten ging es genauso. Er hat auch keine Lust mehr gehabt.
Dieser Mitorganisator schreibt angesichts der mauen Protestbereitschaft, die schnell zurückgegangen ist. Am Anfang waren es ja doch einige Menschen, die daran teilgenommen haben, von einem kollektiven Versagen einer Berufsgruppe. Geht es den PflegerInnen und Pflegern wirklich doch noch zu gut?
Ich glaube nicht, dass es ihnen zu gut geht, aber ich glaube, die Pflege in Deutschland, die ist einfach, sie wartet darauf, dass andere das tun, was sie möchten. Sie sind nicht bereit, selber auf die Straße zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Also ich habe so den meistgehörten Satz war, das bringt ja eh nichts. Oder ich bin so viel auf Arbeit mit Einspringen, mit normalem Dienstplan, warum soll ich dann noch in meiner Freizeit auf die Straße gehen? Und dass sich da die Katze in den Schwanz beißt, das haben die wenigsten verstanden irgendwie, dass man bereit sein muss, was dafür zu tun, kurzfristig, um was zu erreichen. Habe ich so das Gefühl.
Der Pflege am Boden, Flashmob, war eine kurze, nur 10-minütige Aktion, einmal im Monat. Zeigt der schnelle Rückgang der TeilnehmerInnenzahl nicht aber vielleicht auch, dass die Protestform vielleicht nicht die richtige war? Als PflegearbeiterInnen hat man ja doch auch eine gewisse Macht. Pflege muss gemacht werden. Wäre es nicht vielleicht auch mal nötig, die eigene Macht zu nutzen und zu streiken, die Pflegearbeit zu verweigern, solange nichts an den Bedingungen verbessern wird? Protest also am Arbeitsort?
Das ist echt eine gute Frage, ja. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Pflege da genauso wenig mitmacht. Ich sag ja, die Pflege wartet darauf, dass andere das tun. Dann kommen die anderen Ausreden, ich kann doch meine Kollegen nicht im Stich lassen, ich kann doch meine Patienten nicht im Stich lassen. Solche Sachen halt. Also es gibt eine ganz einfache Variante, wie man das ganze Pflegesystem zum Zusammenbrechen bringen kann. Man muss nur einfach Nein sagen. Nein zum Einspringen, nein zu Überstunden, nein zu sonst was. Einfach nur sagen, nein, mein Dienstplan steht, ich springe nicht ein, meine Freizeit ist mir wichtig. Aber schon allein das schafft die Pflege nicht.
Was entgegnet man solchen Ausreden, die sagen, das kann ich meinem Patienten, meiner Patientin nicht antun, ich werde einfach gebraucht?
Dass sie damit den Patienten eher schaden. Sie schaden ihnen, weil so wie sie jetzt arbeiten, ist es gefährlich. Sie schaden den Patienten, sie schaden den Kollegen mit dieser Einstellung. Aber das verstehen die meisten nicht. Das verstehen sie nicht. Die Pflege hat eine Wahnsinnsmacht, aber sie ist nicht bereit, diese Macht zu ergreifen. Zum Wohle der Patienten, zum Wohle der Kollegen.
Der Pflegenotstand ist doch in vieler Munde. Vielleicht als Abschlussfrage, hast du Hoffnung, dass die Pflegearbeiterinnen doch noch in die Puschen kommen, dass da doch noch Protest in Zukunft organisiert wird, dass die Pflegearbeiterinnen als die größte Berufsgruppe sich zusammenschließen und organisieren?
Eher nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir tut es in der Seele weh, weil wir haben ja auch verschiedene Arten von Protesten dort gemacht. Wir haben mit Verdi zusammen gemacht. Wir sind ja nicht nur am Boden gelegen. Wir haben ja sogar gesagt, bei uns muss man nicht liegen. Es geht nur um den Protest an sich. Aber es kam ja trotzdem niemand. Also es war kaum jemand da und keiner ist bereit. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, die Pflege ist jemand, die jammert gerne, aber erwartet, dass andere das tun. Also auch, man sieht es allein daran, wie die Pflege in Verdi vertreten ist. Es sind unter 10% Pflegekräfte in Verdi. Und trotzdem höre ich immer den Satz, aber Verdi tut doch nichts für uns. Wie soll Verdi was für uns tun, wenn keiner drin ist? Also ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ändert sich.
Das sagt Beate Brozio, eine der Mitorganisatorinnen des Pflege am Boden Protests in Freiburg, den es nun nicht mehr gibt. Beate Brozio ist geflohen vor den schlechten Bedingungen in deutschen Kliniken und wohnt und arbeitet nun in Basel. Am heutigen Freitag, den 13. Mai, finden massive Protestveranstaltungen gegen den Braunkohletageabbau in der Lausitz statt. Tausende Menschen beteiligen sich an Aktionen des zivilen Ungehorsams. Konrad sprach am Donnerstag mit Hanna von Ende Gelände und fragte, was ist los in der Lausitz?
Ja, momentan ist natürlich alles noch ganz wuselig und in den Vorbereitungen. Aber an sich ist es so, dass Ende Gelände als Bündnis sagt, dass das Bündnis eine Massenaktion zivilen Ungehorsams gegen Braunkohle durchführen möchte. Das heißt, momentan befinden wir uns in der Lausitz, in der Nähe vom Tagebau Welzow. Und in den nächsten Tagen werden viele, viele Aktivistinnen und Aktivisten dort versuchen, verschiedene Punkte der Kohleinfrastruktur zu stoppen.
Ich habe gelesen, 2000 Menschen werden erwartet. Woher kommen diese Massen?
Da sind wir auch sehr froh drüber. Die sind sehr international zusammengesetzt. Wir wissen von 20 Bussen aus dem europäischen Ausland alleine. Das heißt, 1000 Personen mindestens, die in diesen Bussen anreisen. 12 europäische Länder, viele andere, die dann noch einzeln anreisen. Viele andere aus dem ganzen Bundesgebiet natürlich. Das heißt, es ist eine ganz bunte und internationale Zusammensetzung, weil Kohle ja auch zwar lokal verstromt und gefördert wird, aber tatsächlich ja internationale Auswirkungen hat. Der Klimawandel hört ja nicht an der Landesgrenze auf.
Ihr seid Ende Gelände, das heißt, ihr seid ja auch sehr, sehr heterogen zusammengesetzte. Wer seid ihr genauer?
Wir sind ein breites Bündnis aus verschiedenen umwelt- und klimapolitischen Gruppen. Linke Gruppen sind dabei und wir verstehen uns selbst als wachstumskritisch und machen eben Aktionen zivilen Ungehorsams gegen Kohle.
In der Lausitz, das heißt dieses Kohle, dieser Kohletagbau, haben wir ja schon häufiger darüber berichtet. Aber was ist an diesem Kohlebergbau dran? Das heißt, warum seid ihr so sehr dagegen? Und vor allen Dingen, warum konntet ihr aus allen möglichen Ländern Menschen organisieren? Wenn ich gleich mal ein bisschen vorgreifen kann, das ist praktisch da an der Nordostecke und grenzt an Tschechien an und Polen, dass die irgendwie damit zu tun haben, ist klar, weil wenn man mal die Grenzen sich wegdecken, dann ist die Braunkohle ja in dem ganzen Gebiet irgendwo vertreten. Schweden dürfte auch klar sein mit Vattenfall und Tschechien, die jetzt da zugreifen wollen. Aber was habe ich jetzt vergessen bis jetzt?
Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Das zeigt tatsächlich, dass gerade der Lausitzer Tagebau extrem international auch verflochten ist. Wichtig und sicher ein großer Faktor auch darum, warum es viele Leute interessiert hat, ist der anstehende Vattenfallverkauf. Die schwedische Regierung hat ja gesagt, naja, das mit der Braunkohle, das ist ja eigentlich eine dumme Idee und nicht so wahnsinnig gut fürs Klima. Wir wollen da aussteigen. Und was jetzt aber passiert, ist ein ziemlicher Kuhhandel. Wir verkaufen das Ganze, momentan sieht es jedenfalls so aus, an ein tschechisches Unternehmen. Das heißt, unterm Strich wird überhaupt kein Gramm CO2 eingespart, sondern es sind bloß andere, die das CO2 in die Luft pusten. Und damit ist ganz klar, es gibt Widerstand in Schweden gegen dieses Greenwashing der schwedischen Regierung, das dem, was die Wählerinnen und Wähler wollten, überhaupt nicht entspricht. Es gibt Widerstand in Tschechien, weil Aktivistinnen und Aktivisten dort sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass wir da jetzt in Deutschland in die Braunkohle einsteigen oder weiter einsteigen. IPH ist ja mit der MIBRAG schon in Deutschland vertreten. Natürlich gibt es auch Widerstand in Polen. Das Lausitzer Kohleflöz zieht sich bis über die Grenze. Und was für uns sehr wichtig ist, wir verstehen uns auch als Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung. Und wir sehen Kohle und Klimawandel tatsächlich als ein internationales Thema. Und wir sind deshalb auch Teil von Break Free. Das sind 10 Aktionstage weltweit, wo in 12 Ländern auf 5 Kontinenten Aktionen gegen fossile Energien stattfinden. Und das ist der Kontext, in dem wir uns verstehen. Dass wir sagen, es braucht einen Ansatz der Klimagerechtigkeit und wir haben selten so gute Chancen wie in Deutschland, da einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und insofern haben wir da tatsächlich ein globales Thema, das wir gerade hier in der Lausitz auf einen Spot sozusagen konzentrieren können und wo wir diesen Spot zum Anlass nehmen, um diese ganzen Themen tatsächlich auf die Agenda zu bringen.
Du redest immer von Widerstand. Wie sieht dieser Widerstand aus? Was versteht ihr unter Widerstand? Was wollt ihr machen?
Wir verstehen Widerstand tatsächlich als was unglaublich Buntes und Vielfältiges. Für uns ist es auch total wichtig, dass es verschiedene Formen des Widerstands gibt. Gerade hier in der Lausitz gibt es ja eine ganz, ganz lange, jahrzehntelange Tradition des Widerstands, wo Menschen sich aktiv auch gegen Tagebau, gegen Genehmigungsverfahren, also verschiedenen Ebenen einsetzen. Und wir sagen, das ist alles Teil von Widerstand. Also es wird auch am Samstag eine große Demonstration stattfinden und das ist alles wichtig. Und wir sagen aber, als Bündnis können wir einen Beitrag leisten, eben indem wir durch zivilen Ungehorsam das Thema nochmal anders sichtbar machen. Das heißt, unsere Form des Widerstands ist eine sehr aktivistische Form und damit fügen wir uns ein in so ein gesamtes Potpourri an verschiedenen Formen des Widerstands.
Wenn viele Menschen zusammenkommen, muss das Ganze auch organisiert sein. Das heißt, es gibt ja so ein Lausitzer Klima- und Energiecamp mit verschiedenen Workshops. Ihr seid jetzt gerade in der aktiven Phase, das heißt, ja, die Demonstrationen, die Aktionen werden dicht davor stehen. Kannst du noch was dazu sagen? Oder ist das, ja, alles immer noch geheim?
Nee, das Lausitzer Klima- und Energiecamp ist ja eine Veranstaltung, die von uns unabhängig ist. Das ist auch ein anderer Organisationskreis. Die machen schon seit vielen, vielen Jahren regelmäßig Camps in der Lausitz, um eben auf das Thema hinzuweisen. Ich bin gerade auf dem Camp. Es ist total schön hier. Es gibt ein ganz buntes Bildungsprogramm, wo es auch ganz starke Vernetzung mit der lokalen Bevölkerung gibt. Genau, das ist großartig. Viele, viele Menschen sind hier. Das ist toll.
Wer nicht hier ist, der will sich vielleicht weiter informieren. Auf welche Webseite würdest du verweisen, dass man praktisch auf dem Laufenden ist?
Oh, das kommt drauf an, was man wissen möchte. Für die Ende-Gelände-Aktion ist das ende-gelände.org mit AE. Wer was über das Lausitz-Camp wissen möchte, der geht auf lausitzcamp.info. Und dann gibt es natürlich noch die Demo, die ich angesprochen hatte. Das ist antikohledemo.de, jeweils mit einem Bindestrich getrennt.
Dann danke ich mal Anna von Ende Gelände, die jetzt hier geredet hat zu den Demonstrationen gegen den Kohlebergbau in der Lausitz.
Grüne und CDU haben sich in ihrem Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg darauf geeinigt, die Grundlage für räumlich und zeitlich begrenzte Alkoholkonsumverbote zu schaffen. Wir sprachen über diesen Aspekt des Koalitionsvertrags mit dem Juristen Jon Philipp Thurn, der 2009 das Freiburger Alkoholverbot juristisch mit dem Arbeitskreis kritischer Juristin Freiburg vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof gekippt hatte. eine Ermächtigungsgrundlage für räumliche und zeitlich begrenzte Alkoholkonsumverbote in kommunaler Entscheidungskompetenz. Es scheint also ein Revival des Freiburger Alkoholverbots in Baden-Württemberg zu geben. Dein Kommentar?
Ja, das entspricht leider, muss man sagen, einem Trend zu einem hyperpräventiven Polizeirecht, was man auch aus anderen Bundesländern kennt und was vielleicht auch zu anderen Maßnahmen, die jetzt im Koalitionsvertrag beschlossen sind, passt. Also Telekommunikationsüberwachung oder Vorratsdatenspeicherung oder ähnliche Dinge, die da auch vorgesehen sind. Was den öffentlichen Raum betrifft, sind diese anlasslosen Freiheitseingriffe, ja, wie gesagt, leider auch in anderen Bundesländern an der Tagesordnung. Das hat neben dem Freiheitseingriff immer auch eine soziale Exklusionstendenz oder eine Verdrängungstendenz. Konkret zu diesen Alkoholverbotsermächtigungen gibt es die seit 2011 schon in Sachsen, 2013 in Bayern und Thüringen und auch in Sachsen-Anhalt wurde eine solche eingeführt. Verfassungsrechtlich kann man dazu sagen, dass es in Sachsen-Anhalt im November 2014 eine erste Entscheidung von einem Landesverfassungsgericht zu dieser Frage gab und da wurde eine entsprechende Ermächtigungsnorm gekippt, also als verfassungswidrig und nichtig erklärt. Und die Begründung war da, dass auch für parlamentarische Gesetze es bei der Vorverlagerung von polizeilichen Kompetenzen also verfassungsrechtliche Grenzen gibt. Das ist ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff, wenn man aufgrund von bloßen Vermutungen oder gesellschaftlichen Leitbildern, wie das Gericht sagt, freiheitseinschränkende Maßnahmen begründet, dass Alkoholkonsum, der außerhalb von kommerziellen Flächen erfolgt, zu Straftaten führt oder zu Gewalt ist spekulativ. Darüber gibt es kein belastbares Wissen. Und auf dieser Grundlage kann nach dem Verfassungsgericht von Sachsen-Anhalt kein Freiheitseingriff erfolgen, das wäre unverhältnismäßig. Das, die Entscheidung finde ich überzeugend und die würde sich auch auf Baden-Württemberg übertragen lassen. Eine andere Frage ist, ob es überhaupt gelingen wird, in Baden-Württemberg das zum Verfassungsgerichtshof zu bringen.
Du hast es jetzt angesprochen, bemängelt wird, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen dem öffentlichen Alkoholkonsum und den Straftaten nicht besteht oder der zumindest schwer nachweisbar ist. Kann es also überhaupt eine vernünftige Ermächtigungsgrundlage für Alkoholkonsumverbote geben?
Ja, also meiner Meinung nach kann es das verfassungsrechtlich nicht geben, weil das ist ja kein bloßes Ermittlungsproblem, was man jetzt schnell durch eine besser gemachte sozialwissenschaftliche Studie ratzfatz sozusagen beheben könnte, sondern das ist ja einfach unwahr, dass Alkoholkonsum typischerweise oder normalerweise dazu führt, dass Alkoholkonsumenten anschließend Straftaten begehen. Ein solcher Nachweis wird einfach nicht zu führen sein. Verfassungsrechtlich wird es auch noch andere Probleme geben. Das käme aber dann sehr auf die konkrete Formulierung an. Die Bestimmtheit könnte da noch ein Problem sein. Was ich aber auch noch gerne betonen will, ist, dass meiner Meinung nach auch rechtspolitisch überhaupt gar kein Bedürfnis besteht für so eine Ermächtigung oder überhaupt für derartige Verbote. Das führt auch unabhängig von verfassungsrechtlichen Fragen, führt das einfach in eine ganz falsche Richtung. Der öffentliche Raum muss gerade nicht zu einem Raum immer weiter umgestaltet werden von Sicherheit, Sauberkeit und ordentlichem Konsum, sondern muss ja erhalten werden als ein Raum oder vielleicht auch sogar ausgeweitet werden als ein Raum, wo auch Differenz und wo auch konfliktive Kommunikation stattfinden kann und wo nicht, sagen alle Leute, die sich nicht ordentlich daran halten, in Gaststätten dann Alkohol zu konsumieren, ausgeschlossen werden.
Du hast damals das Alkoholverbot in Freiburg gekippt. Wenn es jetzt wirklich kommunale Alkoholverbote wieder, Alkoholkonsumverbote wieder in Baden-Württemberg gibt, kannst du dir vorstellen, dass wieder erfolgreich dagegen geklagt wird?
Also das wäre dann vermutlich der Ansatzpunkt, weil wie ich schon angedeutet habe, der Weg zum Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg wird vermutlich schwierig sein. Da bräuchte man, um da direkt, wie jetzt in Sachsen-Anhalt dagegen vorgehen zu können, mit so einer Normenkontrolle bräuchte man ein Viertel der Mitglieder des Landtags. Das würden die FDP und SPD-Fraktion, wenn wir jetzt mal überlegen oder uns vorstellen, dass die vielleicht dagegen sein könnten, was ich bei der SPD noch nicht mal so sehe. Die hätten nicht ein Viertel der Abgeordneten. Also der Weg würde nur inzident vermutlich funktionieren darüber, dass jemand gegen eine Umsetzung, gegen also eine konkrete kommunale Verordnung dann vorgeht. Und dazu würde ich sozusagen anregen. Da sehe ich die Erfolgsaussichten als relativ hoch an. Es muss sich halt jemand finden, der das vor Ort dann macht, am besten mit einer Gruppe von Betroffenen. Und vielleicht kann man aber ja auch schon im Vorfeld, eine Stufe vorher, so hatten wir das damals über den AKJ Freiburg ja auch gemacht, erstmal an die Verantwortlichen nochmal appellieren und auch in die politische Auseinandersetzung über diese Frage suchen. Denn die verfassungsrechtlichen Grenzen sollten ja eigentlich nur die alleräußersten sein. Und es sollte doch schon noch die Hoffnung bestehen, dass man auch da punkten kann, einfach mit der Argumentation, dass solch eine Verbotsermächtigung gar nicht erforderlich ist.
Wir sind sehr gespannt, ob diese Hoffnung wirklich berechtigt ist. Das war Jon Philipp Thurn, der 2009 das Freiburger Alkoholverbot gekippt hatte juristisch. Nun scheint es ein Revival für Alkoholverbote in Baden-Württemberg zu geben.
Ich bin keine Feministin, weil jede Frau selbst entscheiden kann, ob sie Hausfrau werden kann. Ein Beispiel aus der Fotoreihe von der Jungen Alternative, der AfD-Jugendorganisation auf Facebook. Junge Menschen positionieren sich mit einem Statement gegen Feminismus bzw. das, was sie darunter verstehen. Die Gegnerschaft zum Feminismus, aber auch die Gegnerschaft zu einer Vielfalt von Lebensformen vereint rechte Antifeministinnen und Feministen. Ansonsten sind sie sehr unterschiedlich. Juliane Lang hat sich mit rechtem Antifeminismus beschäftigt.
In welche Auseinandersetzungen mischen sich denn rechte Antifeministinnen aktuell ein?
In vielerlei Auseinandersetzungen. Wir beobachten tatsächlich, dass es eine Verzahnung gibt von einem viralen Online-Aktivismus und einem Offline-Aktivismus. Rechte Aktivisten und gerade organisierte Antifeministen versuchen dabei immer wieder gezielt in gesellschaftliche Debatten zu intervenieren. Eines der großen Themen der letzten 2 bis 3 Jahre, wo sich der organisierte Antifeminismus hinterklemmt, sind die Themen der Anerkennung und von vielfältigen sexuellen, geschlechtlichen Lebensweisen und ganz konkret an dem sogenannten Bildungsplan in Baden-Württemberg sowie dem Thema der Ehe für alle. Das heißt, der Öffnung der bürgerlichen Ehe für homosexuelle Partnerschaften. Das sind Themen, wo sie sich zumindest versprechen, auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens auch zu stoßen und wo sie damit die Aktivitäten in den letzten 2 bis 3 Jahren doch deutlich intensiviert haben. Wir müssen dabei gar nicht erst auf rechtspopulistische Organisationen wie die AfD schielen oder gar auf klassisch extrem rechte Parteien wie die NPD, sondern es findet sich einfach ein breites Spektrum, ein in sich heterogenes Spektrum von Akteuren, denen es genau darum geht, das Privileg der bürgerlichen heterosexuellen Ehe in genau alleinig für heterosexuelle Partnerschaften zu sichern.
Du hast schon gesagt, es geht viel um unterschiedliche Lebensentwürfe und auch um Familienpolitik. Kannst du dir erklären, warum sich Antifeministinnen jetzt genau auf dieses Thema eingeschossen haben?
Ich glaube, es ist gesellschaftlich sehr stark anschlussfähig. Es finden sich dort eben genau die Gemeinsamkeiten, nicht nur im extrem rechten Milieu, sondern über alle politischen Spektren hinaus. Die Vorstellung von Ehe und Familie als die alleinige Übereinkunft von einem Mann, einer Frau mit mehreren Kindern ist gesellschaftlicher Konsens. Genau die Infragestellung dessen wurde in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch international tatsächlich ein Stück weit als symptomatisch für die Infragestellung von gesellschaftlichem Zusammenleben insgesamt gewertet. Und dort ging es vor allem auch nochmal aus konservativen bis extrem rechten Kreisen darum, genauso das einzige Privileg von ihr und Familie als alleiniger Gemeinschaft von eben Mutter, Vater, Kind zu verteidigen. Wir haben es aktuell auf der europäischen Ebene mit einer Bürgerinitiative zu tun, der sich eben auch Antifeministen aus Deutschland prominent mit anschließen, beziehungsweise wo sie für Unterschriften werben, wo es genau darum geht, eine EU-weite Definition von Ehe und Familie zu initialisieren, zu fordern. Und gleichzeitig machen sie an dem Punkt schon klar, dass diese Definition von Ehe und Familie für sie eben nur beinhalten kann, dass es um Mutter, Vater und möglichst viele Kinder gehen kann.
Würdest du das auch als Erfolg von der feministischen Bewegung werten, dass sich da jetzt so großer Protest regt auf antifeministischer Seite?
Ich finde die Frage tatsächlich vielschichtig und ich weiß, dass es dazu auch sehr unterschiedliche Positionen einfach gibt. Es ist natürlich als ein Erfolg ein Stück weit zu werten, beziehungsweise einfach als ein gesellschaftlicher Wandel, dass Gesellschaften heute einfach pluraler funktionieren, dass unterschiedliche Lebensentwürfe sich wiederfinden. Aber diese unterschiedlichen Lebensentwürfe finden sich ja auch innerhalb von antifeministischen Bewegungen, innerhalb von antifeministischen Organisationen wieder. Das heißt, bestimmte Widersprüche zwischen eigenen Lebensentwürfen und diesem stark normativen Entwurf, der gefordert wird, finden sich ja auch dort wieder. Es ist sicherlich als ein Erfolg zu werten, dass alleine sehr traditionelle Normen von Männlichkeit, von Weiblichkeit, von einer Geschlechterordnung, die auf zwei klar voneinander abgetrennten Geschlechtern, die durch gegenseitiges Begehren aneinander geknüpft sind, stärker hinterfragt wird und sich in Lebensentwürfen heute anders wiederfindet. Allerdings glaube ich, dass die vehementen Reaktionen von Antifeministen nicht alleine durch eine Stärke feministischer Politiken zu begründen sind, sondern tatsächlich vielschichtiger.
Du hast schon gesagt, es wird sehr normativ argumentiert von Antifeministinnen. Oft sind ihre Antworten auf gesellschaftliche Fragen dann aber auch sehr einfach. Wie lässt sich denn überhaupt damit auseinandersetzen, wenn jetzt jemand so klare, einfache Antworten gibt?
Natürlich, die sind sehr einfach. Also es hat sich in den Jahrzehnten natürlich ein gesellschaftlicher Wandel auch diesbezüglich beobachten lassen, was hinter so einst klaren Vorstellungen von Männlichkeit oder Weiblichkeit sich verbirgt. Es ist heute nicht mehr so eindeutig zu definieren, wie ich mich als Mann oder wie als Frau innerhalb von Gesellschaft zu verhalten habe, wofür ich gesellschaftliche Anerkennung bekomme. Abgesehen davon, dass man natürlich darüber diskutieren kann, dass historisch überhaupt jemals der Zustand gewesen ist. Der Zustand, den sich Antifeministen und Antifeministinnen heute, wohin sie sich zurücksehen. Darauf reagieren lässt sich auf unterschiedliche Weise. Ich glaube, dass das, was von Antifeministen ja als die Bedrohung dargestellt wird, also ein angeblich machtvoller Feminismus, der anderen Menschen diktieren würde, wie sie ihr Leben zu gestalten haben, das ist ja tatsächlich eine Imagination. Es geht ja vielmehr eigentlich darum, dass unter anderem feministische Politiken, aber auch Politiken, die insgesamt eine geschlechtliche, sexuelle Vielfalt in den Vordergrund rücken, für emanzipatorische Geschlechterentwürfe eintreten, dass die ja niemanden etwas verbieten wollen, sondern dass die sich ja genau dafür einsetzen, dass es eine gelebte Vielfalt unterschiedlicher Lebensweisen gibt. Und genau dieses Zerrbild, dass es nicht darum geht, dass eine machtvolle Lobby anderen Menschen etwas verbieten würde, anderen Menschen ihren Lebensentwurf aufzwingen wolle, sondern vielmehr darum, dass eben genau diese Vielfalt unterschiedlicher Lebensentwürfe für jeden Einzelnen etwas mit sich bringt. Ich glaube, das wäre unter anderem eine Antwort. Also zu zeigen, dass es nicht darum geht, etwas zu verbieten, sondern jedem Einzelnen eigentlich einen Zugewinn an individueller Gestaltbarkeit des eigenen Lebens zu schaffen. Und diese individuelle Gestaltbarkeit beinhaltet eben auch, traditionelle Lebensweisen weiterzuführen. Ich halte es für eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass sich breite Bündnisse zusammenfinden, die wir so in den letzten Jahrzehnten zumindest nicht gehabt haben. Bündnisse aus feministischen Gruppen, aus LGBTIQ-Gruppen, aus antifaschistischen, antirassistischen Gruppen, die sich unter anderem zu Protesten gegen die sogenannte Demo für alle in Baden-Württemberg zusammenfinden, aber auch zu anderen, ich sag mal, Events antifeministischer Akteure. Und die zum einen einen gemeinsamen Aktionskonsens finden, die zum anderen sich allerdings auch über ihre jeweiligen Analysen des Phänomens austauschen. Und da sehe ich tatsächlich eine große Stärke drin, beziehungsweise auch das, was es braucht, um Rechten, um rechtspopulistischen Kräften zu begegnen, denen es ja genau um eine Verzerrung von gesellschaftlicher Realität geht, um eine Verzerrung auch von feministischer Politik geht.
Soweit Juliane Lang aus dem Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus. Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am Freitag, den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und Union-Busting-Methoden zu machen. Diesmal im Fokus der Proteste Toys R Us, McKinsey und die Malteser. Wir sprachen mit Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht. Was hat die Spielzeugfirma Toys R Us denn verbrochen?
Ja, wir haben diesmal in einem etwas komplizierten Prozess Leute Vorschläge machen lassen und die wurden dann in einem Online-Voting bestimmt und die haben, Toys R Us hat sich durchgesetzt, weil da die Belegschaft auch sehr rege interessiert war, ihren Fall publik zu machen über diesen schwarzen Freitag. Bei Toys R Us kämpfen die Leute seit letztem Jahr mit stichpunktartigen Streikaktionen mit Verdi zusammen für einen Tarifvertrag. Das ist ein Unternehmen, was sehr aggressiv gegen Streikende vorgeht. Die zahlen dann eine Streikbrecherprämie von 200 Euro am Tag. Personalchefin Sabine Sonntag aus der Kölner Zentrale mahnt Streikende ab und droht ihnen mit Entlassung. Und auch die Arbeitsbedingungen dort sind alles andere als lustig. Da muss man zwangsweise in Teilzeit arbeiten, immer gucken, dass man auf genug Stunden kommt und lebt dann knapp über Mindestlohn, um den Mindestlohn herum. Also es sind keine rosigen Arbeitsbedingungen. Das Ganze ist geprägt von aggressiven Finanzinvestoren, denen Toys R Us gehört. Also KKR dürfte vielen bekannt sein. Das ist so ein Konglomerat, was viele Traditionsfirmen in Deutschland auch kauft und dann kaputt schlägt. Und noch zwei weitere sind da drin. Bain Capital, da ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney dabei. Naja gut, und es geht jetzt darum, Aktionen zu machen. Heute werden Aktionen in, glaube ich, 11 Filialen stattfinden in Deutschland.
Gehen wir zu McKinsey. Das McKinsey, das gehört sich sogar zur Beratung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge durch den neuen Chef Weise herangezogen wurde. Kein sympathisches Unternehmen ist. Wenn es um die Durchsetzung des Neoliberalismus geht, sollte bekannt sein. Warum ist McKinsey im Besonderen in eurem Fokus?
Ja, tatsächlich nehmen wir Unternehmen nicht einfach nur rein, weil sie an sich unsympathisch sind, sondern es muss einen aktuellen Anlass geben. Und hier ist es ein Nachklang auf den Poststreik 2015. McKinsey, das war für mich auch sehr interessant, ist nicht nur die größte Unternehmensberatung der Welt, sondern sie verfügen über ein Netzwerk aus Ehemaligen, die in den Unternehmen arbeiten und weiter Kontakt halten. Und die Deutsche Post ist so eine Art privater Erbhof von McKinsey geworden, schon allein dadurch, dass der ehemalige McKinsey-Manager Zumwinkel schon 1991 Postchef wurde und die Privatisierung vorangetrieben hat. Der ist dann ja durch kriminelle Machenschaften gestürzt und sein Nachfolger Appel kommt auch von McKinsey und die haben also ganze Etagen in der Bonner Konzernzentrale der Deutschen Post AG mit McKinsey-Leuten besetzt, so auch die aktuelle Personalchefin. Und diese Leute haben diesen Poststreik provoziert durch Auslagerungen und auch mit verschiedenen Streikbrechermethoden dann erfolgreich torpediert. Und darauf wollen wir jetzt nochmal hinweisen, also auf diesen speziellen Fall. Es lässt sich aber auch an vielen anderen Firmen nachvollziehen, dass die also so ein Netzwerk durch die gesamte deutsche Wirtschaft aufgebaut haben, was auch weiterhin aktiv ist. Und die fühlen sich dann auch weiterhin dieser Philosophie verbunden, wenn sie jetzt in-house arbeiten. Und das ist eigentlich immer dasselbe Programm, also auslagern, zerschlagen, verschlanken und dann in so einer Subunternehmerkette den Lohn ständig senken.
Ihr geht, glaube ich, auch auf die Arbeitsbedingungen noch bei McKinsey ein. Ehrlich gesagt, wer dort arbeitet, braucht meine Solidarität doch nicht, oder?
Nein, die Arbeitsbedingungen bei McKinsey sind jetzt nicht in unserem Fokus. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Rolle, die dieses Unternehmen selber hat. Obwohl, wenn man so Romane von John Grisham liest, also der ja in dieser Branche meistens angesiedelt ist, also Anwaltskanzleien, Unternehmensberater, die arbeiten halt hart und lange. Ich erwarte, dass sie heute am Freitag, den 13., wenn wir da um 16 Uhr in Köln sind, also noch in ihren Büros sitzen, während andere schon sich auf das Pfingstwochenende vorbereiten. Die Aggressivität, die sie gegenüber Arbeitern an den Tag legen, legen sie, glaube ich, auch deshalb an den Tag, weil sie selber wie die Bekloppten dann Stunden abreißen. Da ist ein harter Arbeitsethos, aber mein Mitleid haben diese Leute auch nicht. Nehmen sollte sich vielleicht andere Berufe aussuchen.
Als drittes stehen auch die Malteser im Fokus der Kritik und zwar für die Arbeitsbedingungen für bulgarische Putzfrauen im Besonderen. Was hat Malteser eigentlich mit einer Putzfirma zu tun?
Ja, und die Malteser sind ein ganz spannendes Feld. Also da könnte man eine ganze Sendung mitfüllen. Es ist ja so ein Ritterorden, der noch auf den ersten Kreuzzug zurückgeht. Und die haben dann irgendwann statt auf das Ausplündern von fremden Städten und Ländern sich auf das Pflegen von Kranken spezialisiert, wohl auch, weil das mit den Kreuzzügen dann ziemlich viele Verletzte hervorgebracht hat. Naja, und sie gelten bis heute als der kleinste Staat der Welt, haben irgendwie in Rom so ein exterritoriales Gebiet und können da Pässe und einen eigenen diplomatischen Status haben. Es ist so ein, in der Struktur, also ein elitärer Orden, wo sich der alte Adel, das sind lauter so Prinzen und Barone, in diesem Malteser Orden versammeln. Nur 500 Leute in Deutschland. Na gut, und nach außen hin ist es eine karitative Organisation, die Krankenhäuser betreibt. Und das auch nach diesem neoliberalen Prinzip. Da gründet man dann zahlreiche Tochtergesellschaften und so weiter. Und diese Tochtergesellschaften arbeiten dann auch nicht besser als in anderen Krankenhäusern. Und aufgepoppt ist das Ganze durch das St. Anna Krankenhaus in Duisburg, wo bulgarische Putzfrauen hauptsächlich putzen. Und das unter ganz gruseligen Bedingungen.
Wie wurden diese bulgarischen Putzfrauen behandelt?
Ja, also ganz häufig im Putzgewerbe überhaupt ist Lohnraub. Das heißt, man zahlt nur nach außen hin den Branchentarif. Das liegt heute bei 9,80 Euro, also ist etwas höher als der Mindestlohn. Aber macht den Leuten Sollvorgaben. Also die müssen dann einen Flur putzen innerhalb ihrer Schicht oder so und so viel Zimmer. Und das ist dann überhaupt nicht zu schaffen. Und dann wird Druck ausgeübt, so lange da zu bleiben, bis es fertig ist. Und dann arbeitet man wesentlich mehr Stunden. Hier ist aber noch so ein speziell mafiöses System, dass also schikanöse Vorarbeiterinnen, die besonders verhasst sind mittlerweile bei den Putzfrauen, den Lohn abzweigen. Oder vielleicht sind die Leute auch von Schleusern aus Bulgarien geholt worden und müssen dann erstmal Schulden abzahlen. Sie werden privat dann verpflichtet, noch nebenher für diese Vorarbeiterinnen zu arbeiten und so weiter. Das ist also ein ganz mafiöses Konstrukt, wo jetzt auch schon die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Und die Malteser weigern sich aber, diese Vorarbeiterinnen zu entlassen oder zu versetzen, sondern verhandeln auf der Basis, ja, wir sehen das ein, ihr könnt feste Verträge haben, aber sollt dann weiter wieder unter diesen drei vor allen Dingen verhassten Vorarbeiterinnen arbeiten. Und die Putzfrauen haben sich jetzt organisiert, haben da eine Solidaritätsgruppe auf die Beine gestellt und machen Aktionen und haben auch für ziemlich viel Öffentlichkeit gesorgt. Wir schalten uns jetzt auch deshalb ein, weil ein Medienverhinderungsanwalt jetzt der Gewerkschaft einen Maulkorb verpassen will. Das ist die Kanzlei Redeker Sellner Daas aus Bonn, so eine Promi-Kanzlei, die auch Christian Wulff und so weiter vertreten hat. Und die gehen jetzt presserechtlich gegen den Gewerkschaftssekretär der IG Bau vor, was ein harter Punkt ist, weil Öffentlichkeit und Empörung ist fast die einzige Waffe, die diese Putzfrauen jetzt haben.
Werden wie in diesem Fall die migrantischen ArbeiterInnen durch Malta Clean and Service GmbH, werden migrantische ArbeiterInnen wie in diesem Fall besonders oft Opfer von Fertigmacherfirmen?
Ja, natürlich. Zunächst mal in dieser Fresskette der modernen Arbeitswelt ist so das Putzen das, wo man leicht einen Job finden kann und wo überall in Europa Migranten und Migrantinnen zunächst ihren Job finden und oft kommen die da auch nicht raus, weil die so viel arbeiten müssen, dass sie gar keine Zeit haben, die Sprache zu erlernen. Und die Leute machen auch aus der Notlage Profit. Sie wissen, dass die Probleme haben, woanders eine Arbeitsstelle zu finden. Bei den Bulgarinnen ist es ein bisschen anders gelagert, weil die ja EU-Mitglieder sind. Das heißt, ihnen kann man nicht mit Abschiebung drohen. Aber es ist auch viel illegale Arbeit in diesem Bereich und da sind die Leute dann noch in einer besonderen Zwangslage, dass sie also sich kaum gewerkschaftlich organisieren, weil sie Angst haben, dann aufzufliegen. Ja, das ist also der Putzbereich ist spannend und da ist im Moment ziemlich viel Unruhe. Wir haben jetzt auch direkt einen anderen Fall der Hotelputzkette Zingsheim. Da hätte heute auch ein Prozess in Düsseldorf sein sollen wegen permanenten Lohnraub. Der Prozess ist jetzt auf den 8. Juli verlegt worden.
Auch in diesen ganzen sogenannten Care-Bereich fällt ein weiterer Fall, der sich jetzt kurzfristig noch den Protesten am Freitag, den 13. angeschlossen hat.
Ja, die Gewerkschaft Verdi ruft auf, bei den Medienkliniken heute um 13 Uhr anlässlich vom Freitag, den 13. eine aktive Mittagspause zu machen, also eine Art von Protest am Arbeitsplatz. Median ist eine große Kette, die wohl größte Kette für Reha-Kliniken in Europa. sind auch von einem aggressiven Finanzinvestor, Waterland, ein niederländischer Investor, aufgekauft worden und wollen jetzt den Tarifvertrag abschaffen. Da stehen Arbeitskämpfe bevor. Besonders krass ist, dass sie also eine Klinik, die Weserklinik in Bad Oeynhausen, dicht gemacht haben, mutwillig. Und wir interpretieren diesen Akt so, dass sie also ein Exempel statuieren wollen. Das ist die kampfstärkste Belegschaft gewesen. Da wurde der Betriebsratsvorsitzende schon seit 2009 mit verschiedenen Union-Busting-Methoden angegangen und sollte zermürbt werden, hielt aber stand. Und jetzt haben sie also den ganzen Laden dicht gemacht. Ein Verhalten, was wir im Übrigen öfter beobachten. Sowas kommt jetzt auch nach Deutschland. Ja, und da muss man ein Zeichen setzen. Wir freuen uns sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen von Median heute mitmachen. Finden wir super. Und wir wollen auch, dass Leute selbstverantwortlich an diesem Freitag, den 13., dann auch ihre Themen aufgreifen.
Die Aktion Arbeitsunrecht hat die Namen und Telefonnummern von individuellen Akteuren in den kritisierten Unternehmen veröffentlicht. Nicht eine etwas heikle Art des an den Pranger stellens?
Naja, es sind nicht die privaten Telefonnummern und auch nicht die privaten Adressen, sondern es geht um die Bürotelefonnummern, also die geschäftlichen Adressen, die man im Internet finden kann. Ja, es geht heute darum, diesen Horror, der von Personalverantwortlichen wie Sabine Sonntag durch massenhafte Abmahnungen, Mehrfachabmahnungen verbreitet wird, jetzt mal etwas umzudrehen und den Stress auch auf der Gegenseite zu erhöhen. Sicherlich kann man sich ja vielleicht drüber streiten, aber ich meine, dass härtere Zeiten auch härtere Maßnahmen erfordern. Also der einzelne Arbeiter, der dann von Abmahnungen überzogen wird, versinkt halt in der Anonymität und muss das mit sich, mit seinem Anwalt oder seiner Familie klar machen. Und diese Personalchefs agieren weitgehend unbehelligt. Ich finde das genau richtig und ich glaube, dass es auch zieht. Also wir kriegten dann auch schon einen Anruf von der stellvertretenden Firmensprecherin, ob wir das nicht zurückziehen könnten. Das wäre doch irgendwie gemein und so. Es zeigt ja, dass es auch irgendwie wirkt, dass die Leute auch ein schlechtes Gewissen haben. Und naja, wovor sie jetzt genau Angst haben, weiß ich nicht. So ein großer Schaden wird da jetzt nicht entstehen, wenn da mal ein paar Stunden das Telefon klingelt.
Daran anschließend die Aktion Arbeitsunrecht gab es ja jetzt schon an mehreren, Freitag den 13. Wie würdest du denn die Wirkung der Aktion bisher einschätzen?
Ja, wir sind im letzten Jahr gegen Kick vorgegangen, im November, am 13. November und im März gegen Neupack und deren Abnehmer Milram und Lidl. Es ist jetzt nicht so, dass durch einen Aktionstag da Siege auf ganzer Front erreicht werden können, aber das Unternehmen lernt doch Respekt. Und die Unternehmen haben auf jeden Fall Manschetten davor, in den Fokus gerückt zu werden. Das konnte man jetzt auch besonders in der Auswahlphase sehen, wo wir ja 7 Kandidaten nominiert hatten. Und eins davon hat dann wirklich alle Register gezogen, um jetzt nicht in die Auswahl zu kommen. Das war KNV-Logistik in Erfurt, ein Großhandel, der für Bücherversand zuständig ist. Die haben dann eine Betriebsversammlung gemacht und die Leute eingenordet und Presseerklärungen rausgegeben. Also das macht die Unternehmen nervös. Ich denke nicht, dass man einen Arbeitskampf damit gewinnen kann oder einen Konflikt dadurch entscheiden kann. Hier ist der Fokus für uns, dass die arbeitende Bevölkerung den aufrechten Gang wieder lernt und dass da so ein Resonanzkörper bundesweit entsteht, der aktionsfähig ist, den wir oder andere dann auch nutzen können, um aktuelle Konflikte auf eine größere Ebene zu ziehen. Dass also an der Stelle etwas heranwächst, sagen wir mal zwischen Bürgerrechtlern, Gewerkschaftern, Antifas und sozialen Aktivisten, dass dort eine Bewegung entsteht rund um Arbeitsrechte, Firmen, Union-Busting und so weiter.
Soweit Elmar Wiegand, unter anderem Mitautor des Buches Die Fertigmacher, Arbeitsunrecht und professionelle Gewerkschaft. Bekämpfung, mit ihm sprachen wir zum Freitag, den 13., der ausgerufen ist zum Widerstandstag der Lohnabhängigen gegen skrupellose Unternehmer und ihre professionellen Dienstleister. Diesmal gibt es unter anderem Aktionen gegen Toys R Us, McKinsey und auch die Malteser. Und mehr Infos zu den Aktionen gibt es auf der Seite von Arbeitsunrecht unter arbeitsunrecht.de. Die Freiburger Stadtbau zog Bilanz und Michel nimmt diese Bilanz für Radio Dreieckland auseinander.
Gut, fangen wir vielleicht erstmal bei den Gesamtdaten an. Die Stadtbau ist ja der größte Mietwohnungsverwaltungseinheit hier in Freiburg. Sie kontrolliert ja ungefähr 11.000 Wohnungen, davon gehören ihr selbst 9.000. Da sind viele Eigentumswohnungsverwaltungen damit noch drin, aber ungefähr ist das so die Dimension der Stadtbau. Die Stadtbau besteht auch nicht nur aus der Hauptsäule der Freiburger Stadtbau und der Freiburger Stadtimmobilien GmbH, sondern hat auch noch eine Rede Bädergesellschaft, Kommunalbauten. Also das ist so ein Stadtbauverbund, wo hin und her mal Verluste, mal Gewinne geschoben werden. Und wenn man sich diesen Gesamtverbund anguckt, dann sind das eine Bilanzsumme von 500 Millionen. Diese Bilanzsumme ist um 0,65 gestiegen. Und sie hat einen Jahresüberschuss erzielt von 13,2 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 59% bei Umsatzerlösen, die um 8% gestiegen sind. Also wenn man so dieses Ergebnis anguckt, kann man sich richtig lebhaft vorstellen, wie gestern auch in der Pressekonferenz der Alleingeschäftsführer Ralf Klausmann relativ zufrieden sich darstellte, obwohl jetzt aus Journalistensicht oder aus Bürgersicht die Bilanzpräsentation selbst eigentlich eine nicht gerade sehr schlaumachende, sondern eher verhüllende ist. Und weshalb das so ist, ist, weil im Prinzip gar keinerlei richtigen Daten der Bilanz, keine richtigen Daten der Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt wurden, sondern eben nur immer wieder Daten, die so ungefähr erahnen lassen. Du hast jetzt eben die Frage gestellt, wie denn bei dem großen Teil der Freiburger Stadtbau, die 410 Millionen Bilanzsumme hat, also von diesen 529 und einen Jahresüberschuss von 9,3 Millionen zu den 13,9 Millionen beiträgt, wie sich das denn darstellt. Da wird dann also praktisch einfach nur aufgeführt, die Vermietungserlöse sind um 30% auf 1,3 Millionen Überschüsse gestiegen. Das Bauträgergeschäft sei angeblich um 4 Millionen um 66% gestiegen und aus übrigen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel der Photovoltaik oder die Verrechnung mit ihren Töchtern in dem Verbund, sei auch auf 4 Millionen gestiegen. Schon hier stellen sich erste kritische Fragen, die aber nicht beantwortbar sind aus den vorgelegten Daten. Nämlich in der Gesellschaft wird eine Debatte darüber geführt, ob denn tatsächlich zum Beispiel der Überschuss im Bauträgergeschäft wirklich so hoch ist oder ob nicht zum Beispiel Leistungen, planerische Leistungen, Ausführungsleistungen, Bauaufsichtsleistungen, die im Verkaufserlös der Eigentumswohnung aufscheinen, nicht tatsächlich auch zugerechnet werden dem tatsächlichen Vermietungsgeschäft, weil das nämlich Stammpersonal der FSB macht und ob das hinreichend genügend abgegrenzt ist, sodass möglicherweise eher das Vermietungsgeschäft sogar noch profitabler ist als dieses Bauträgergeschäft. Da gibt es ernsthafte Zweifel unter den Aufsichtsräten. Manche sind der Auffassung, es gäbe sogar ein Minus im Bauträgergeschäft. Ich möchte hier auf das Interview, das uns der Mieterbeiratsvorsitzende der Freiburger Stadtbau gegeben hat, mal hinweisen. Das ist ungefähr 6-8 Wochen her, wo der genau diese These aufgestellt hat. Das lässt sich aber anhand der vorgelegten Daten relativ wenig verifizieren.
Es ist ja schön, wenn die Überschüsse machen, auch wenn man hinterfragen kann, ob das irgendwelche Rechentricks dahinter stecken mehr. Aber ich denke, dass die Stadtbau ja auch irgendwie eine Funktion für die Stadt hat, eine soziale Funktion. Wie sieht es damit aus? Also man mehr Mieteinnahmen, da denkt natürlich jeder zum Beispiel erstmal an höhere Mieten. Und wie sieht es mit der Eigentumsumwandlung aus und mit dem Mietgeschäft?
Also die Stadtbau gibt in dieser Präsentation, ich schränke das wieder wohlgemerkt ein, in der Präsentation gibt sie an, dass sie im letzten Jahr 73 Wohneinheiten fertiggestellt hätte im Mietwohnungsbau im Jahre 2015. Und das hätte sie 17,4 Millionen in der Endabrechnung gekostet. Bei Eigentumsmaßnahmen hätte sie 51 Wohneinheiten für 16,2 Millionen fertiggestellt und übergeben im letzten Jahr. Das heißt, die Stadtbau, die den Auftrag hat, insbesondere Bevölkerungsgruppen mit besonderen Bedarfen, seien sie finanzieller Natur, weil sie wenig Geld zur Verfügung haben, sei es, weil sie sonst auf dem Wohnungsmarkt als Behinderte oder als Pärchen welcher sexuellen Orientierung auch immer nicht zum Zuge kommen. Also wenn man sich das anguckt, dann sagt man, okay, beinahe genauso viel Eigentumswohnungsbau wie Mietwohnungsbau. Das ist natürlich schon mal, sagen wir mal höflich formuliert, ein sehr prekäres Projekt. Wenn man dann anguckt, welche Projekte im letzten Jahr begonnen worden sind, dann verschiebt sich diese Latte nochmal kräftig weiter. Es sind gerade mal 45 Mietwohnungsprojekte, Wohneinheitenprojekte begonnen worden und 78 Eigentumsprojekte. Das heißt, die Stadtbau wird zunehmend für ein bestimmtes Klientel im gehobeneren Segment interessant, das Eigentumsimmobilien sich leisten kann. Und darauf ist das Bedürfnis der Stadtbau offensichtlich ausgerichtet. Um dieses katastrophale Ergebnis des letzten Jahres und dieses laufenden Jahres ein bisschen abzumildern, wird eine Prognose gemacht und da wird dann gesagt, ja, aber wir planen ja Projekte für den Zeitraum 16 bis 2021 und da haben wir dann ein überwiegendes Mietwohnungsbaus. 565 Einheiten gegen 233 Einheiten. Und da würden wir dann auch mehr und kräftiger in den Mietwohnungsbau investieren. Wenn man hinguckt, dann ist das also praktisch hauptsächlich ein Projekt im Mietwohnungsbau im Industriegebiet Nord, wo sie Fördermittel abgreifen. Dann sind wiederum die inneren Elben und die Eigentumsprojekte sind immer noch dieser Sternenhof an der Elsässer Straße. Wenn man weiter vorgeht, dann stellt man fest, dass im Jahre 2017 auch ein neues Projekt begonnen werden soll, nämlich der Abriss der ECA-Siedlung. Da sind ungefähr 400-500 Wohnungen da. Das soll beginnen mit dem Neubau eines neuen Hauses. Das wird ausgewiesen als hauptsächlich Mietwohnungsbau. Also wenn man also die Projekte sich so anguckt, dann fragt man sich denn doch sehr, kommt diese, oder muss man sich zwangsläufiger, mein Urteil steht da fest, nein, sie konzentriert sich nicht auf diese Frage, wer da zunächst vorrangig versorgt werden soll. Der Geschäftsführer, Rolf Klausmann, noch allein Geschäftsführer, ab 1.12. dann mit einer technischen Geschäftsführerin, die in der vorletzten Gemeinderatssitzung gewählt worden ist, an der Seite, gibt dazu an, in eine Berechnung, dass bei gegenwärtigen Baupreisen von 3.000, er sagte dann erstmal 2.600 bis 2.900, rund also 3.000, Baupreisen pro Quadratmeter, er ein Eigenkapital darstellen müsse, um 150 Wohnungen a 75 Quadratmeter bauen zu können, dann müsse er ein Eigenkapital von 7,8 Millionen Euro vorweisen können, um auf die gedachten Anteil von 25% Eigenkapitalquote zu kommen. Das müsse er erwirtschaften und da sei das Profitable, wie gesagt, das Eigentumsgeschäft. Es gab dann Nachfragen von Journalisten, wie profitabel das Geschäft denn nun wirklich ist. Wir kennen ja die Luxusreihenhäuser in Günterstal. Günterstal,
genau, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Was ist denn eigentlich mit Günterstal? Als alter Günterstäler interessiert mich das natürlich.
Du als alter Günterstäler. Ja, 6 sind nun notariell verkauft von den 15, 9 also noch nicht. 7 wollen sie noch irgendwie verkaufen, aber wie, wissen sie auch nicht so ganz genau. Am diesem Freitag soll ein Kaufnotarialvertrag notariell gemacht, also soll über die Bühne gehen und 2 Häuser sind reserviert und sie hoffen noch 4 weitere, also das ist, so gliedert sich diese Zahl 7 auf. Also man wird davon ausgehen können, dass vielleicht über die Hälfte zur Jahresmitte verkauft sein sollen. Es gibt ja einen Aufsichtsratsbeschluss, den Rest zu vermieten, wenn es nicht soweit ist. Am Rande. In Freiburg gilt eine Zweckentfremdungsverordnung. Hier wird ja seit letzten Jahr, seit der Baufertigstellung letzten Jahres, Wohnungen leer stehen gelassen. Der Alleingeschäftsführer und die Geschäftsführung oder die Abteilungsleiterin sagte, wieso, das trifft uns doch nicht. Das ist doch ein Teil unseres Umlaufvermögens. Eigenheime und Eigenheimreihen, das fällt doch nicht unter die Zweckentfremdungsverordnung. Finde ich eine sehr gewagte Interpretation. dass Wohnraum, der im Eigentum steht, der steht ja überall in Freiburg, also der selbstgenutzte Wohn, dass der, wenn er von Baugesellschaften erstellt worden ist, nicht unter die Zweckentfremdungsverordnung fällt. Also hier wäre nochmal ein Nachbohren auch in Richtung des Untätigwerdens der zuständigen Ämter nochmal angezeigt, um das nochmal sauber darzulegen, weshalb eigentlich seit über einem Jahr dort, was habe ich jetzt gerade gesagt, 9 Eigenheime leer stehen, ohne dass sie genutzt werden, in der vagen Hoffnung, wie gesagt, das hat jetzt bald ein Jahr gedauert, noch einen weiteren zu verkaufen. Und 2 seien reserviert und einer kommt vielleicht als Kauf-Mietvertrag rüber. Also das ist schon eine sehr gewagte These, dass da nicht die Stadt eingreifen könnte. Die Stadtbau, das ist eben das, was mich auch ziemlich immer wieder ärgert oder was immer eine notorische Konstante ist, reklamiert gleichzeitig die Wahrnehmung ihres Auftrages dadurch, dass sie sagt, wir liegen aber immer noch unter der Mietspiegelmiete, die ja auch nicht mal eine reine Marktmiete ist, sondern die Marktmiete nur ungenügend abbildet. Wir liegen ab 1.1.15 mit 6,27 Euro im Durchschnitt unseres gesamten Bestandes, während die Mietspiegelmiete bei 7,75 Euro liegt. Nur ist auch dies wieder so eine typische Präsentativlogik, weil im Prinzip natürlich so getan wird, als ob in den Mietspiegel gehen zum Beispiel nur Wohnungen ein, die nicht sozial gebunden sind. Bei der Stadtbau gehen aber sozial gebundene Wohnungen ein, die zum Beispiel jetzt 33% unter dem Mietspiegelpreis liegen müssen. Davon ist die Stadtbau natürlich weit entfernt. Eigentlich sollte man ja sich vorstellen können, dass die Durchschnittsmiete der Stadtbau auch im Frei dann aus Bindung rausfallenden immer 25% unter dem Mietspiegel liegen sollte, um eine dämpfende Wirkung auch auf dem Mietspiegel ausüben zu können. Davon ist natürlich die Stadtbau weit entfernt. Sie liegt im Moment bei 19% aller Wohnungen im Verhältnis zum Mietspiegel und da sind die sozial gebundenen Wohnungen mit reingerechnet. Und insofern ist diese 10 Cent, also die 10 Cent pro Quadratmeter, die 1.1.15 angestiegen ist gegenüber dem Vorjahr, schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Damit kommen wir dann auch wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, was damals dann die Steigerung der Überschüsse im Vermietungsbereich betrifft. Last not least vielleicht noch ein Punkt, sieht das überhaupt mit den sozialen Bindungen aus? Im Jahre 2015 sind Mietpreis- und Belegungsbindungen bei Stadtbauwohnungen in der quantitativen Anzahl von 355 ausgelaufen. Nur bei 226 Wohnungen wurde das Landeswohnungsbauprogramm in Anspruch genommen und die Bindung um 15 Jahre verlängert. Dabei stellt der Geschäftsführer Ralf Kloffsmann darauf ab, dass es ein komplexer Prozess sei, der sich insbesondere anbindet an die Fördermechanismen der Subjekt- und Objektförderung, was nicht nachvollziehbar ist. Das muss man jetzt mal so einfach sagen. Also
was ältere ist Subjekt- Wohnung. Und Objektförderung? Man kann sich zwar was bei denken, aber so auf den Punkt.
Subjektförderung heißt, die Leute zahlen im Prinzip eine Marktmiete und werden dann anschließend aus diesem Wohnungsbauprogramm finanziert. Wenn das eine 10-jährige Bindung ist, wird zum Beispiel bis zu 1,50 Euro der Quadratmeter subventioniert. Das kriegen sie dann gezahlt. Nach Ablauf der Bindung gibt es eben halt den Mietsprung um die 1,50 Euro, weil der Zuschuss wegfällt. Fakt ist aber, dass Objekte gefördert werden normalerweise, Zinsverbilligungen und so weiter, das gewährt werden, was jetzt im Moment sich gerade nicht rentiert. Und in der Objektförderung heißt es denn, dass der Eigentümer den Zuschuss bekommt und er deshalb dann billiger anbieten muss unter der Marktspiegelmiete. Gegenwärtig ist der Wert bei Altwohnungen 25% unter der Mietspiegelmiete. Bei Neubauten ist es 33% unter den Neubauten Mietspiegelmieten. Und da kann man dann also sagen, also ein Drittel dieser Wohnungen sind dann doch real aus dem Bestand gefallen. Sie gelten jetzt sogenannt rechtlich als frei finanziert, obwohl sie zum Beispiel auch in den 70er oder 80er Jahren mit öffentlichen Mitteln gefördert worden sind. Und da ist ja der Beschluss des Aufsichtsrates, diese sofort an den Mietspiegel anzuführen im Rahmen der geltenden Mietgesetze. So, das sind also die Situation nochmal bei den Belegungsbindungen. Wie gesagt, 8.300 Wohnungen sind direkt im Eigentum der Stadtbau. Davon sind 355 2015 rausgefallen, 226 Wohnungen konnten verlängert werden und in diesem Jahr laufen 75 Wohnungen aus. Im nächsten Jahr wird es ein bisschen anders sein. So, das sind wesentliche Daten jetzt in dem Kerngeschäft. Man muss dazu sagen, dass die Parkhäuser mittlerweile gut ausgelastet sind. Defizitbringer im Stadtverbund ist das Keidelbad mit 300.000 Minus und dass in den übrigen Geschäftsfeldern auch Gewinne erwirtschaftet werden. Soweit der Überblick jetzt mal summarisch zu dieser Stadt.